Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Luisa Mayer. Guten Morgen. Dar es Salaam, das bedeutet Haus des Friedens. So heißt eine Begegnungsstätte im Libanon, 40 Kilometer südlich von Beirut. Gegründet nach dem Bürgerkrieg, um Christen und Muslime wieder zu versöhnen. Vor einer Woche wurde das Zentrum von israelischen Raketen getroffen. Mehrere Menschen wurden getötet. Darüber spreche ich mit dem Gründer des Haus des Friedens, Said Anaout. Und Liebe ohne Sünde. Viele homosexuelle Menschen haben in der Kirche Ablehnung wegen ihrer Sexualität erfahren. Eine evangelische Pastorin in Mainz bietet deswegen queersensible Seelsorge an. Was genau das bedeutet, das ist Thema heute im Religionsmagazin Tag für Tag. Wirklich sichere Orte gibt es gerade nicht im Libanon, wo seit einem Monat die israelische Armee gegen die schiitische Miliz Hezbollah kämpft und auch die Hezbollah gerade eine neue Phase des Krieges angekündigt hat. Im Libanon treffen die israelischen Raketen zum Teil auch Orte, die mit der Hezbollah nichts zu tun haben. Am 9. Oktober zerstörten sie zwei Gästehäuser des Projekts Dar es Salaam, Haus des Friedens. Gegründet wurde das Projekt vor 30 Jahren vom deutsch-libanesischen Sozialpädagogen Said Anaout aus Tübingen. Dar es Salaam begann als Friedens- und Versöhnungsprojekt. Verfeindete Christen und Muslime sollten dort nach dem Bürgerkrieg zusammenfinden. Das Haus des Friedens organisiert auch Bildungsreisen für Deutsche, bildet Sozialarbeiter und Psychologen aus für die Arbeit in Flüchtlingslagern, bietet Traumatherapie an. Zuletzt hatten in den Gasthäusern rund 90 Menschen Zuflucht gesucht, die aus südlicheren Dörfern fliehen mussten. Anaout sagt, keiner von ihnen gehört der Hezbollah an. Diese Menschen hatten gehofft, in den Häusern der Begegnungsstätte sicher zu sein. Eine trügerische Hoffnung. Bei dem israelischen Angriff vor einer Woche wurden 6 Menschen getötet, 12 verletzt. Ich habe Said Anaout vor der Sendung erreicht. Herr Anaout, es ist jetzt etwas über eine Woche her, dass das israelische Militär das Haus des Friedens, das Dar es Salaam, angegriffen hat. Dieses Projekt ist Ihr Lebenswerk. Wie geht es Ihnen?
Es geht uns, also nicht nur mir, sondern meine Ehefrau, sehr schlecht und die Mitglieder vom Vorstand auch, weil da sind ja 6 Menschen ums Leben gekommen und dann über zwölf Personen verletzt wurden. Gestern wurde ein junger Mann aus dem Krankenhaus entlassen, also nach einer Woche. Und da sind noch einige noch im Krankenhaus. Ja, es geht sehr schlecht.
Wer sind die Menschen, die bei dem Angriff getötet und verletzt wurden?
Das sind Zivilbevölkerung aus dem Südlibanon. Und sind noch mal 10 Kilometer nördlich Richtung Beirut, also von Südlibanon. Also alle Zivilbevölkerung, die wir auch persönlich kennen, die 87 oder 88 Menschen, die wir einen Zufluchtsort geboten haben. Und das ist nicht zum ersten Mal, sondern wir haben 1993 Menschen aufgenommen, 1996 und 2006. Und am 4. August 2020 gab eine Hafenexplosion im Libanon. Dann haben wir alleinstehende Frauen und alleinerziehende Mütter aufgenommen. Also das ist nicht das erste Mal, dass wir Zufluchtsort für Flüchtlinge aufnehmen.
Ja, Flüchtlinge, die sich wahrscheinlich erhofft hatten, bei Ihnen sicher zu sein.
Ja, bis jetzt war das sicher. Also das Dorf wurde nie angegriffen von Israel, also von der israelischen Armee, von 1948 bis 9. Oktober 2024. Und da sind gerade die Raketen, also auf diesen 3. Etage, praktisch geworfen.
Das Dar es Salaam, das Haus des Friedens, war ja immer auch, oder ist es ja immer noch, ein Ort der Begegnung, auch des Austauschs zwischen dem Libanon und Deutschland, zwischen auch evangelischen Gemeinden in Deutschland und katholischen.
Genau. Ja. Die Geschichte des Projekts Begegnungsstätte Dar Salam haben wir, Salam heißt das, das wissen Sie auch, das heißt Frieden. Und wir haben Haus des Frieden. Unser Ziel in der Begegnungsstätte, das war eine soziokulturelle Reise aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Schweden und Belgien und Österreich. Und dann für die Einheimischen, es war notwendig, Aufarbeitung des Bürgerkrieges. Wir haben christliche und muslimische Jugendliche eingeladen. Die haben Fußball gespielt, die haben aufgeforsten Arbeit in den Pinienwäldchen bei uns oder Par. Und dann haben wir auch die Aufarbeitung des Bürgerkrieges. Die soziokulturelle Reisen aus Deutschland, aus der Evangelischen Akademie Bad Boll, aus dem Ausländerpfarramt in Bad Kreuznach, die waren immer zielgerichtet mit Begegnungen mit Würdenträgern, mit Kirchen, muslimischen, mit Parteien auch manchmal. Und wir haben sehr, sehr gutes Ergebnis, dass wir halt ein zweites Gebäude 2009 gebaut haben. Das ist jetzt leider ist total zerstört. Steine kann man wieder aufbauen, aber Menschen wieder beleben kann man dann nicht.
Als Sie 1994 das Dar es Salaam gegründet haben, war gerade der Bürgerkrieg 4 Jahre vorbei. Warum war es gerade da so wichtig, Begegnungen zu schaffen zwischen Christen und Muslimen, zwischen verschiedenen Religionsgemeinschaften?
Wir wollten eine Begegnungsstätte, die überkonfessionell eingestellt ist. Nicht gehört zu der Kirche, nicht zu der islamischen Religionsgemeinschaft. Wir wollen das unabhängig von beide und ein Haus für beide Konfessionen. Und das ist uns gelungen.
Gab es da mal Momente, wo Sie gesagt haben, hier haben wir Leute ins Gespräch gebracht, zusammengebracht, die sonst vielleicht nur ganz oberflächlich Kontakt zueinander gehabt hätten?
Nein, es gibt auch eine Freundschaft, die verfolgen wir auch noch als weiter. Und das gab halt ein großes Ergebnis bei diesem Projekt. Und wir sind im Vorstand von allen verschiedenen Religionen, also griechisch-katholisch, griechisch-orthodox, Muslime, Sunniten, Muslimen, Schiiten und Evangelischen. Wie das Libanon, also wie die Bevölkerung in dem Libanon sind.
Was für Auswirkungen hat der Krieg in Ihren Augen auf das Zusammenleben der Religionen im Libanon? Hält man da jetzt eher zusammen oder wächst das Misstrauen?
Ein Krieg von außen kittet die zusammen, die Menschen. Ja? Und dann sind die viele christliche Dörfer, haben viele muslimische beherbergt, aus dem Südlibanon. Aus dem Südlibanon gibt es auch mehr Christen auch. Die sind vom Südlibanon geflohen nach Nordlibanon und in Ostlibanon. Aber der Krieg ist ein Krieg und nicht humanitäre Denkensweise. Keine Erbarmen, keine Gnade. Die Luftangriffe zerstört viele Gebäude. Seit 18. September ununterbrochen. Und die Menschen halten zusammen. Auch wenn sie eingestellt sind gegen Hezbollah sind, aber wenn das einen Feind von draußen kommt, von außen, dann macht er ihnen eine Einheit bei der Bevölkerung.
Nach dem Angriff auf das Dar es Salaam durch das israelische Militär hat die deutsche Bundesregierung auf Ex nur kurz geschrieben, dass sie dazu mit der israelischen Regierung in Kontakt stehen und vollständige Aufklärung erwarten. Rechnen Sie noch damit zu erfahren, warum es Ihre Begegnungsstätte getroffen hat?
Also ich hoffe, dass es eine Aufklärung gibt. Bis jetzt die Frage von ARD, von der Taz-Zeitung, von verschiedenen Seiten, bis jetzt keine Antwort. Auch von Auswärtiges Amt, also nicht, dass ich wusste.
Wie geht es jetzt weiter mit Dar es Salaam? Ist überhaupt schon an einen Wiederaufbau zu denken?
Ja, wir müssen erst eine Sicherheit in dem Land und Frieden im Libanon haben. Dann können wir halt noch überlegen. Der Vorstand macht dann nächste Woche eine Sitzung und wir warten halt auf die beruhigte Situation, damit wir auch denken können. Hm. Also ein Gebäude ist 3 Etagen total zerstört und die 2. Gebäude ist das teilweise beschädigt. Also die Teil beschädigt muss man halt unbedingt jetzt reparieren, auch aufbauen, weil der Regen kommt, der Winter vor der Tür im Libanon und dann kommt das ins Haus, das ganze Wasser. Darum müssen wir halt instand setzen.
Said Anaoud hat vor 30 Jahren das interkonfessionelle Begegnungszentrum Haus des Friedens im Libanon gegründet. Bei einem israelischen Angriff wurde das Zentrum getroffen, 6 Personen getötet. Das Gespräch habe ich gestern aufgezeichnet. Ein evangelischer Pfarrer in Süddeutschland widmete sich diesen Sommer in einer auch online gestellten Predigt der Frage, was sagt die Bibel zu Homosexualität? Seine Antwort: Nur die heterosexuelle Identität sei die einzige von Gott geschaffene sexuelle Identität. Für homosexuelle Menschen ist in so einem Weltbild kein Platz. Und von einem Pfarrer zu hören, dass die eigene Art zu lieben Sünde ist, kann tief verletzen. Um Menschen, die so etwas erlebt haben, geht es der evangelischen Pfarrerin Kerstin Söderblom. Sie ist eine der wichtigsten Stimmen der queeren Seelsorge, hat dazu letztes Jahr ein Buch veröffentlicht und bietet vor allem in der Hochschulgemeinde Mainz queersensible Seelsorge an. Die Basis für ihre Arbeit ist eine Theologie, die mit einer kritischen Bibelarbeit homofeindliche Aussagen wie die des Pfarrers widerlegt. Mechthild Klein hat mit Söderblom über ihre Arbeit als Seelsorgerin gesprochen, in Zeiten, in denen queere Menschen vermehrt Anfeindungen erleben.
Ich sehe eine ansteigende Queerfeindlichkeit in der Community hier in Mainz und darüber hinaus. Und das macht mir sehr große Sorgen, dass Regenbogen-Zebrastreifen zum Beispiel in Mainz oder Wiesbaden immer wieder beschädigt werden oder übergestrichen und mit Nazi-Symbolen versehen werden.
Kerstin Söderblom ist evangelische Hochschulpfarrerin in Mainz. Die offen lesbisch lebende Theologin bietet dort queersensible Seelsorge an. Zu ihr kommen sowohl Studierende als auch ältere Menschen, die von ihrer Arbeit erfahren haben und etwa Rat suchen, weil sie vor ihrem Coming-out stehen. Manche haben traumatische Abwertungen wegen ihrer Homosexualität in ihren Kirchengemeinden oder Familien erfahren. Queersensibel, das bedeutet nicht nur wertschätzend und respektvoll in der Seelsorge und Beratung zu sein, es heißt für Menschen aus dem LGBTQI-Spektrum da zu sein, zuzuhören und wenn gewünscht einen Segen zu sprechen oder ein Gebet.
Es geht auch um Probleme in der Beziehung und Partnerschaft, Suche nach der eigenen Sexualität und dem sexuellen Begehren, also Coming-out-Fragen und die Frage, wie erzähle ich wem was und wann. Und warum muss ich mich dafür immer rechtfertigen, statt einfach so sein zu dürfen? Das erleben 20-Jährige heute nämlich auch noch.
Es erfordert Empathie, wenn in der Seelsorgeberatung queere Menschen mit traumatischen Erfahrungen aus der Kirche Begleitung suchen. Die Ausgrenzung oder Diskriminierung in der eigenen Familie oder von den Kollegen am Arbeitsplatz erlebt haben. Auch die Coming-out-Frage stellt sich anders, wenn queere Menschen bereits tiefe Verletzungen erfahren haben.
Ja, man sollte ja denken, dass 2024 das gar nicht mehr so problematisch ist, weil wir von der rechtlichen Seite, zumindest den evangelischen Landeskirchen in Deutschland, mittlerweile da sehr weit sind.
Offiziell lehnt die evangelische Kirche in Deutschland eine Diskriminierung von homosexuellen Menschen aus theologischen oder ethischen Gründen ab. Auf der EKD-Website heißt es: Alle Menschen, auch Mitglieder der LGBTQI-Plus-Community, sind dazu berufen, ihre Partnerschaft vom biblischen Liebesgebot her zu gestalten. Mittlerweile haben sogar einige Kirchenkreise Queer-Beauftragte. In den meisten evangelischen Landeskirchen gebe es inzwischen Trauungen homosexueller Paare, zumindest aber Segnungen, sagt Theologin Söderblom. Trotzdem kommen immer wieder Menschen zu ihr, die heute noch Diskriminierung in evangelischen Gemeinden erleben, aus dem pietistischen Bereich etwa, oder die sich von einer evangelikalen Gemeinde abgewendet haben.
Es gibt keine Verallgemeinerung, aber Menschen, die aus einem sehr frommen oder auch evangelikalen, häufig dörflich strukturierten oder kleinstädtisch strukturierten Zusammenhang kommen, wo biblische Texte und das Wort des Pfarrers, sehr häufig ein weißer Mann, konservativ, noch viel zu sagen hat. Da gibt es dramatische Erfahrungen von Ausschluss aus der Gemeinde, wenn herauskommt, dass sich junge Frauen in Frauen verlieben. Oder eine Person sagt, ich mache mich auf den Weg einer Transition, weil ich anders nicht leben kann.
Pfarrer, die sagen, schwul sein oder lesbisch sein sei Sünde, die mit Hölle oder einem strafenden Gott drohen, davon hat die Mainzer Pastorin oft in ihren Seelsorgegesprächen gehört. Und die Betroffenen bekämen Angst vor einem richtenden Gott. Um diesen Vorstellungen auch theologisch etwas entgegenzusetzen und eine theologische Grundlage für die Seelsorgearbeit zu schaffen, setzt sich Söderblom intensiv mit der Bibel auseinander. Seit mehr als 20 Jahren gibt es die queere Theologie, die mittels historisch-kritischer Auslegung vermeintlich homofeindliche Bibelstellen korrigiert. Einer ihrer Vertreter ist der evangelische Theologe Thorsten Dietz, der mittlerweile in Zürich in der Erwachsenenbildung arbeitet. Die queere Theologie hinterfrage, was als normal gilt, etwa was männlich sei, was gute Sexualität sei oder ob die Ehe, die vielen als heilig gilt, die einzig mögliche Lebensform für alle ist.
In der Theologie bedeutet queere Theologie kritische Hinterfragung von Abwertung und Ausgrenzung von Menschen, aber auch Kritik an Normalitätsvorstellungen, die Menschen beschädigen, weil sie in ihnen keinen Platz und keinen Raum finden.
Thorsten Dietz gehörte ursprünglich dem evangelikalen Spektrum an und hat sich die liberale Position erarbeitet. Der heterosexuelle Mann verteidigt heute Homosexuelle und ihre Liebe, sieht sie als gleichwertig an mit heterosexueller Liebe. Für dieses Engagement haben ihn konservative Netzwerke und Medien angegriffen.
Die Kirchen selbst haben bis vor wenigen Jahrzehnten alle große Probleme gehabt mit allem, was ihren Normen nicht gerecht wurde, haben schwule, lesbische Menschen ausgegrenzt und verurteilt, auch die evangelische Kirche. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts war in der evangelischen Kirche absoluter Standard. Natürlich gibt es keine Anerkennung, natürlich ist das irgendwie nicht richtig.
Mit dem Ergebnis, keinen Segen, keine Anerkennung homosexueller Paare, sondern Abwertung als irgendwie nicht richtig oder krank im Kopf. Als heilungsbedürftig wurden Homosexuelle gesehen, sagt Dietz. Das habe sich zu Teilen inzwischen geändert, aber nicht überall.
Es gibt viele Konservative, die sind der Überzeugung, dass es einige biblische Stellen gibt, die gleichgeschlechtliche Sexualität verbieten, dass das gegen den Willen Gottes sei. Und für sie ist es Teil ihres Glaubens, hier Gott gehorchen zu wollen. Und sie sehen sich nicht in der Lage zu sagen, das ist okay oder das ist gut, weil ihres Erachtens Gott eben selbst das in der Bibel verboten habe.
Und dieses Verständnis, dass die Bibel Homosexualität verbietet, sei falsch, sagt der Theologe.
Die biblischen Texte sind 2.000 bis 3.000 Jahre alt. Sie haben keinen Begriff von so etwas wie einer gleichgeschlechtlichen sexuellen Orientierung. Es geht um völlig andere Lebensverhältnisse, sowohl im alten Orient wie in der römisch-griechischen Welt. Diese Stellen, die es gibt im Alten und Neuen Testament, handeln letztlich von Dingen, die wir heute missbräuchlich, gewalttätig oder auf Ungleichheit beruhend benennen würden. Insofern aus wissenschaftlicher Perspektive ist es ein tragisches Missverständnis, einzelne Bibelverse heute so zu deuten, als wären sie gegen homosexuelle Menschen gerichtet.
Das berühmte Beispiel ist die Sodom-Geschichte aus der hebräischen Bibel, dem sogenannten Alten Testament. Erstes Buch Mose, Kapitel 19. Der Text wurde jahrhundertelang herangezogen, um zu belegen, dass Homosexualität, der damalige Begriff war Sodomie, als von Gott verbotene Sexualität galt. Da verlangt in der Stadt Sodom eine Gruppe Männer von Lot, dass er seine beiden Gäste ausliefere, damit sie Sex mit ihnen haben könnten. Eine Vergewaltigung drohte. Lot lehnt das entschieden ab. Tatsächlich geht es aber nicht um Sexualität in diesem Text, sagt Dietz.
Es geht aber um Gastfreundschaft und Gewalt. Es geht um Menschen, die andere erniedrigen wollen und daran Macht, Lust und sexuelle Lust haben wollen. So das jetzt zu deuten, das wäre gegen Menschen, die homosexuell sind, das ist völlig aus der Zeit gefallen. Das hat ja mit der damaligen Geschichte nichts zu tun. Auch im Alten Testament wird deutlich gesagt, die Sünde der Menschen von Sodom war Bruch der Gastfreundschaft, Grausamkeit und Gewalttätigkeit.
Erst gegen Ende der Antike, um 300 bis 500 nach Christus, wurde die Sodom-Geschichte als Verbot gleichgeschlechtlicher Sexualität gelesen. Pfarrerin Söderblom muss in ihren Seelsorgegesprächen immer wieder bekräftigen, dass gelebte Homosexualität okay ist und das den Menschen vermitteln, die jahrelang in Gottesdiensten und von Geistlichen das Gegenteil gehört haben. Sie ist überzeugt, es ist gegen den Geist der Bibel, queere Menschen auszugrenzen.
Queersensible Seelsorgearbeit und wie die sich auch auf eine kritische Theologie stützt. Darüber berichtete Mechthild Klein. Geschichten vom Unvorhergesehenen, von durchkreuzten Plänen. Davon erzählt unser Podcast Zufälle gibt's, den ich Ihnen noch empfehlen möchte, wenn Sie zum Beispiel am Wochenende etwas Zeit zum Hören haben. Ein kleiner Einblick.
Erfolg im Leben, Glück, es gibt so eine Erzählung, nach der sind das Früchte von Zielstrebigkeit und Strategie, die Folge eines guten Plans. Aber stimmt das überhaupt?
Da waren einfach diese Zufälle, die hatten so viel Gewicht.
Für ihn hat es so einen guten Zufall gegeben, einen glücklichen Zufall.
Ich verbringe meine Tage damit, Landschaften zu malen, Ritter, Bäume. Es ist ein absoluter Traum.
Heute denkt Michael Menzel sich ganze Spielewelten aus, gestaltet Spiele, illustriert die. Geplant ist er da aber nicht gelandet.
Der Zufall konterkariert Pläne. Und insofern sind Lebenspläne, die an sich sehr nützlich sein können zur Strukturierung des Alltags, sind nur dann wirklich gute Pläne, wenn sie auch Platz haben für Zufälle.
Unverhofftes, Ungewohntes.
Also ich glaube, jeder Mensch fragt sich, ob sein oder ihr Leben von Zufällen oder von Planung gestaltet war.
Hallo, ich bin Julius Stucke und in unserem Deutschlandfunk-Podcast Zufälle gibt's geht's darum, dem Zufall auf die Spur zu kommen.
Und insofern denke ich mal, ihr werdet nicht an ein Ende kommen. Also keine Serie mit 6 Folgen kann den Zufall erschöpfend behandeln.
Wir versuchen es trotzdem mit Lebensgeschichten, in denen Zufälle wirken, um aus ihnen zu lernen, wie wir den eigentlich unplanbaren Zufall vielleicht doch in unseren Lebensplan integrieren können.
Es ist schwierig. Wo fängt der Zufall an? Wo hört er auf?
Der Zufall ist nicht zu fassen.
Zufälle gibt's. Eine Zufalls-Podcast-Serie des Deutschlandfunks.
Der Zufall ist einfach so faszinierend und taucht in so vielen Gestalten auf. Das könnte ein langer Weg werden.
6 Folgen überall und natürlich in der Deutschlandfunk-App. Wir hören uns.
Das war Tag für Tag für heute. Ich bin Luisa Mayer. Danke fürs Zuhören.
Hier an dieser Stelle war es das in Sachen Religion. Aber es gibt natürlich noch mehr. Etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft, immer am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr in der Sendung Religionen.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt, Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14:05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der Deutschlandfunk-App.